Not so long ago, I tried to make you love me. I told you that I loved you and then asked you if you loved me. I told them you said no, but still something inside me that trembles when I hear your name. You're still the only girl for me now. If you still don't want to know, if you still don't want to know, you're just deceiving. And now, if you say that you love him, if you say that you love him, you're just deceiving.
Es war der 23. Dezember, als Lars aus dem Gefängnis entlassen wurde. Normalerweise wurden so kurz vor Weihnachten keine Entlassungen angeordnet, aber in diesem Jahr war alles anders. Aufgrund der Platzverhältnisse wurden Insassen, deren Entlassung im Januar geplant war und die sozial keine Auffälligkeiten zeigten, frühzeitig aus der Haft entlassen. Außerdem versicherte sich der Gefängnisdirektor im persönlichen Gespräch davon, dass alle frisch Entlassenen an Weihnachten irgendwo unterkamen. Lars hatte auf ihn einen aufgeräumten Eindruck gemacht. Es fiel dem Direktor stets schwer, die nötige Distanz zu ihm zu wahren. Alle lästigen Arbeiten bezüglich Budget und Arbeitsplänen, Lohnabrechnungen und was sonst noch alles an Verwaltungskram anfiel, hätte Lars ohne mit der Wimper zu zucken übernehmen können. Aber darum ging es ja nicht. So sicher Lars nach außen hin auch wirkte, er wusste nicht wirklich, was er mit sich anfangen sollte. Jetzt, wo er 2/3 seiner 5-jährigen Haftstrafe verbüßt hatte, empfand er zwar Reue für sein Fehlverhalten, aber er konnte nicht sagen, dass die Haft irgendeinen Reifeprozess oder sowas in der Art in Gang gesetzt hätte. Wer sowas erwartete, hatte noch nie ein Gefängnis von innen gesehen. Im Gefängnis wuchs man nicht, man schrumpfte. Sein Zellengenosse Igor versuchte ihn in endlosen Monologen davon zu überzeugen, dass draußen tatsächlich ein Leben stattfand, das lebenswert war. Draußen gab es Roswitha, die nach Bratäpfeln duftete und Igor so fest liebte, dass sie sich seinen Namen auf ihr rechtes Handgelenk tätowieren ließ. Jedem, dem sie fortan die Hand reichte, reichte auch Igor die Hand. Und sie rapportierte ihm 3-mal im Monat, wen sie getroffen und wer was erzählt hatte. Und dann sagte sie jeweils, ich liebe dich mit jeder meiner Zellen. Und wenn man all meine Zellen aneinanderreihen würde, dann reichte meine Liebe bis zum Mond und wieder zurück. Lars bekam seine alte Kleidung zurück, den blauen Anzug und das weiße Hemd, gewaschen und gebügelt. Er kam sich darin lächerlich vor, als ob er versuchte, in sein altes Leben zu schlüpfen. Ein letztes Mal ging er den langen Flur entlang, begleitet von einem Wärter. Er dachte, dass ihn das Rasseln dieses Schlüsselbundes wohl künftig in den Nächten verfolgen würde. Dann fiel die schwere Türe hinter ihm ins Schloss. Jemand überreichte ihm seinen Beutel mit seinen persönlichen Wertsachen. Er kramte nach seinem Handy, während er auf Josef wartete. Josef hatte er als freiwillige soziale Unterstützung beigezogen. Nun begleitete er seine ersten Schritte in die Freiheit. Er hatte ihm die letzten Jahre mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mit ihm Pizza gegessen, er hatte ihm bei der Wohnungssuche geholfen, ihm hatte er aus seinem Leben erzählt. In 3 Jahren regelmäßiger Treffen kamen da schon ein paar Episoden zusammen. Da Lars so gut wie keine Besucher erhielt, genoss er diesen Kontakt zu einem normalen Menschen, der mit der Welt draußen verbunden war, der nichts Böses getan hatte, der sein bescheidenes Leben in die Hand nahm und ihm das Vertrauen gab, dass dies gar nicht so schwer war, dass es für alles eine Lösung gab und dass die Menschen gewillt waren, einander zu helfen. Josef ließ ihn während seiner Freigänge seine elektronische Fußfessel vergessen, ohne dass er den Impuls verspürt hätte, irgendetwas anderes zu tun, als sich mit Josef zu unterhalten, sich zu vergewissern, dass es draußen noch Städte und Menschen gab, dass das Leben einem Rhythmus gehorchte, den er in der Vergangenheit überhört hatte. Josef war mittlerweile sein einziger Vertrauter, wobei das Vertrauen sehr einseitig war. Auf seinem Handy fand er 3 enttäuschte Kurznachrichten von seiner Ex-Frau. Ein ehemaliger Kollege wünschte ihm noch viel Kraft für die kommenden Jahre und Kuschbo schrieb: Willkommen draußen, Herr Wenzel. Lars lächelte. Sie hatte die SMS vor über 3 Jahren abgeschickt, wohl wissend, dass er sich nicht bei ihr melden würde. So gingen sie also nebeneinander zur Oberstadt hoch. Nebel lag über den Hausdächern der Unterstadt. Auch die Gießenau Flüe war von einem grauen Schleier umhüllt. Die Kinder waren bestimmt traurig, dass noch kein Schnee lag. Überhaupt machten alle Menschen, denen sie an jenem Morgen begegneten, einen betrübten Eindruck. Manche trugen Masken, damit sie einander nicht ins Gesicht lachten oder womöglich noch auf die Idee kamen, zu singen. Am liebsten wäre er gleich wieder umgekehrt. Lars verstand plötzlich all jene Kollegen, die noch am Tag ihrer Freilassung eine Straftat begingen, bloß um wieder zurück in den Bau zu kommen. Aber er war ja bloß ein Schreibtischtäter und taugte überhaupt nicht zum richtigen Verbrecher. So hatte er im Knast auch den Übernamen Lars der Streber bekommen. Alle hatten mit ihm geschimpft, dass er sich nicht klüger angestellt hatte bei seiner Intelligenz. Er war groß gewachsen, wirkte fast schüchtern hinter seiner randlosen Brille, wobei seine grünen Augen eine Klarheit und Ruhe ausstrahlten, die von seiner Kompetenz zeugten. Auch in all seinen Gesten spiegelten sich seine intellektuellen Kräfte wider, seine Beherrschtheit und die frühere Abgeklärtheit, aus der sich langsam eine seltsame Besonnenheit herausschälte. Seine neue Wohnung befand sich in der Schmiedengasse. Er hatte sich bewusst gegen die Anonymität einer größeren Stadt entschieden. Man kannte zwar seinen Namen, aber selten sein Gesicht. Kam er auf seinen Freigängen in die Situation, dass er sich vorstellen musste, nannte er ohne zu zögern seinen Namen, Lars Wenzel. Nur wenige schauten ihn verunsichert an, die Mutigen fragten nach, der Lars Wenzel? Oder aber die Leute überlegten krampfhaft, wo sie den Namen schon mal gehört hatten, gingen aber nicht darauf ein, aus Angst, ihre Unwissenheit zu offenbaren. Außerdem verstanden die meisten Leute ohnehin sehr wenig von wirtschaftlichen Themen. Um was es damals beim medial groß aufbereiteten Skandal der Baufirma Clemens und Kunz genau gegangen war, konnten die wenigsten mehr sagen. Als CFO wurde er schließlich wegen Korruption, Geldwäscherei und Steuerhinterziehung verurteilt. Lars öffnete mit klopfendem Herzen die Türe zu seinem neuen Zuhause. Er schritt zögerlich durch seine neuen Räume und konnte noch nicht ganz glauben, dass er diesen Platz ganz für sich alleine beanspruchen durfte. 3 Zimmer, eine Küche und ein Bad. Die Männer von IKEA hatten ganze Arbeit geleistet, die bestellten Möbel zusammengeschraubt und provisorisch platziert, die Kartons und den Plastikmüll hatten sie mitgenommen. Lars staunte. Wahrscheinlich aber hatte Josef den Feinschliff übernommen und die Handwerker hatten den Abfall liegen gelassen. Lars kannte sich nicht mehr so genau aus mit solchen Fragen. Überhaupt hatten ihn die praktischen Lebensfragen in seinem früheren Leben wenig gekümmert. Diese Dinge hatten immer andere für ihn übernommen. Erst im Knast hatte er zum ersten Mal gelernt, seine Hände zu gebrauchen. Er hatte Richterroben genäht und Stühle geschreinert. Auf dem Tisch in der Küche stand ein Weihnachtsstern, daneben eine Keksdose. »Willkommen, Lars«, stand darauf. Josef lächelte. »Meine Frau lässt dich unbekannterweise grüßen.« Lars öffnete die Dose, reichte sie Josef und schnappte sich selbst ein Kipferl. Ihm wurde wehmütig ums Herz. Wie hatte er das Leben vermisst, Frauen, die buken, Männer, die verlegen, solche Geschenke überreichten, diese kleinen Mikrogeschichten, die sich aus Gesten entspannen, wie ein einziger Weihnachtskeks plötzlich für den Sinn des Lebens stand, einander den Alltag zu versüßen. Er konnte seine Rührung kaum verbergen. Seine Ehe mit Natalie hatte er in den Sand gesetzt. Das Fundament ihrer Gemeinschaft hatten Auktionen, teure Reisen und schicke Restaurants gebildet. Natalie war Juristin und das Häusliche hatte sie genauso wenig interessiert wie ihn. Dafür hatten sie eine Haushälterin gehabt, Kuschbo. Sie war die einzige gewesen, die ihn im Gefängnis besucht hatte. »Alles kommt gut, Herr Wenzel«, hatte sie gesagt. »Sie, guter Mann.« Sie hatte ihm eine tamilische Spezialität mitgebracht. Lampreis, die in einem Bananenblatt gekocht und serviert wurde. Jetzt schien es ihm, dass es einzig auf diese Dinge ankam. »Und wie fühlst du dich?«, fragte Josef zögerlich. Er stand breitbeinig da, die Hände vor der Brust verschränkt. Sein rechter Unterarm zierte eine barbusige Meerjungfrau. Um seine finanzielle Situation musste sich Lars keine Gedanken machen. Er hatte 20 Jahre lang die besten Jobs gehabt. Er hätte sich auch eine Loftwohnung in Zürich leisten können, mit Designermöbeln und Kunst an den Wänden, aber das hatte er alles gehabt und darin hatte er sich verloren. Auf der glatten Oberfläche der schönen Dinge war er ins Schlittern gekommen, da Geld und Ansehen auf Dauer keinen Halt boten. Im Gegenteil, je höher er gestiegen war, umso luftiger wurden die Dinge um ihn herum. Die Welt schien sich damals langsam aufzulösen, während sich die Schlinge um seinen Hals immer fester zuzog. Lars lächelte schief. Er würde im nächsten Jahr Vorträge an Schulen halten, um den Kindern das Wirtschaftssystem näher zu bringen. Darüber hinaus hatte er sich für Schuldenberatungen bei der Caritas verpflichtet. Aber das alles schien ihm noch in weiter Ferne. »Lass uns erstmal einen Kaffee trinken gehen«, schlug Lars vor. Sie saßen draußen in der Metzgern und Lars fragte sich, was er den Menschen hier zu geben hatte. Er sprach den Gedanken laut aus. »Hast du dich schon mal gefragt, was du den Menschen gibst?« Josef sah ihn erstaunt an, dann sagte er nachdenklich, »Ich verbringe mehr Zeit damit, mir zu überlegen, was ich nicht geben konnte, was ich alles falsch mache, was ich besser machen könnte.« Josefs stattlicher Bauch bewegte sich, während er lachte. »Du bist bestimmt ein guter Freund«, sagte Lars. »Ich habe nie gute Freunde gehabt«, fügte Lars nachdenklich hinzu. »Du hast mich nie verurteilt.« »Das stünde mir auch nicht zu«, sagte Josef. »Aber all die Knastis«, beharrte Lars, »gehen einem doch früher oder später auf den Wecker.« Josef lachte. Niemand kann sich sicher sein, dass er nicht irgendwann in eine Situation gerät, wo er die falsche Entscheidung fällt. Solange es einem gut geht, ist es einfach, ein guter Mensch zu sein. »Ich habe nicht mal das geschafft«, lachte Lars. Josef schaute ihn nachdenklich an. »Dir ging's nicht gut. Du hattest vielleicht alles, aber erfüllt warst du nicht.« »Ich habe mich überhaupt nicht gespürt, wusste nicht, wer ich war«, sagte Lars. »In der Schule war ich immer der Streber. Ich war ein Außenseiter, groß und schlaksig, ein Lauch mit Brille. Die Mädchen haben sich überhaupt nicht für mich interessiert. Die Jungs haben mir das Leben zur Hölle gemacht. So begann ich mich früh für Computer zu interessieren. Mein Vater arbeitete damals bei IBM. Zu Hause waren wir stets auf dem neuesten Stand der Technik. Mit 13 begann ich an der Börse zu zocken. Damals lebten wir noch in Frankfurt. Ich war 15, als wir nach Zürich zogen, da mein Vater eine Stelle am IBM-Forschungslabor antrat. Du kannst dir vorstellen, dass ich auch in der neuen Heimat als Deutscher wenig beliebt war. Mein Selbstbewusstsein schöpfte ich aus meinem Wissen, das andere nicht hatten, aber von Freundschaft und Liebe hatte ich keine Ahnung.« Josef schaute ihn nachdenklich an. »Davon hast du nie erzählt.« »Du hast immer gesagt, deine Kindheit sei normal verlaufen.« »Ich hab's verdrängt. Hinter meinem Talent der Leidenschaft für technische Entwicklungen, Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge steckte auch mein größter Schmerz, der Schmerz, nicht dazu zu gehören.« Josef berührten Lars Worte. Wahrscheinlich konnte er nur deshalb jetzt so offen sprechen, da er wusste, dass sich ihre Wege nun trennen würden. »Was ist mit deinen Eltern? Besuchst du sie morgen?«, fragte Josef. »Mein Vater hatte damals nach der Gerichtsverhandlung gesagt, haben wir dir das beigebracht. Und meine Mutter hatte gesagt, Lars, du kannst immer nach Hause kommen.« Da habe ich mich zum ersten Mal geschämt. »Wahrscheinlich feiern sie bei meiner Schwester morgen. Du hast ihnen nichts von deiner Freilassung gesagt.« Lars schüttelte den Kopf. »Ich möchte ihnen nicht ihr Fest verderben. Deine Schwester ist Journalistin, hast du mal erzählt.« »Ja«, sagte Lars. »Sie hatte vor 3 Jahren den Namen ihres Mannes angenommen, um nicht ständig mit mir in Verbindung gebracht zu werden.« »Sei froh, hat sie kein Buch über dich geschrieben«, sagte Josef. »Das kommt bestimmt noch«, lachte Lars. »Dann musst du ihr wirklich zuvorkommen.« Durch das Gespräch fühlte er sich plötzlich ganz lebendig und ein Treffen mit seiner Familie erschien ihm nicht mehr abwegig. »Lars, vergib dir endlich selbst«, sagte Josef. »Dann werden es die anderen auch tun.« Die Kirchenglocken läuteten. Es war 11 Uhr. Die Leute schlenderten gemütlich über den Markt, kauften bei Buchmann die letzten Geschenke für die Kinder ein und niemand drehte sich nach Josef und ihm um. Lars war nun einer von vielen, einer unter ihnen.